Vorlage, wenn man das sagen dürfte, kommen von Brüssel. Von daher, in Europa hätte ich keine großen Schwierigkeiten, eine Einheitlichkeit in Anführungszeichen immer zu bekommen. Es ist immer problematisch, auch in anderen Ländern die Teledienste von der Mediendienste zu unterscheiden. Das ist unglaublich schwierig.
Ja, aber ist es nicht so, dass diese Unterscheidung Teledienste und Mediendienste eine reine, ich sage jetzt mal,
föderalistische
politische Wirkung ganz genau aufgrund eines Bundesländerstreits ist? Ich war zufällig beim Gesetzgebungsverfahren dabei und habe erlebt, wie man den Ländern gesagt hat, ja, ja, kommt auch was zum Spiel.
Ja. Ja, der Punkt ist, dass auch in verschiedenen anderen Ländern diese Elemente des föderalistischen Systems existieren, nämlich Belgien zum Beispiel.
Aber gibt es denn andere Länder, die, und ich glaube, darauf zielt die Frage ab, ebenso unterteilen zwischen, nehmen wir jetzt mal an, es gebe tatsächlich ein sachlich haarscharfes Abtrennungskriterium Mediendienst?
Nein. Nein. Es kann auch nicht geben.
Also es ist rein deutsche Dose.
Naja, okay. Ich bin keine Deutsche, ich darf mich nicht täuschen.
Letzte Woche auch ein Urteil.
Oh Gott, jetzt kommt, ja.
Ja, mit den Spielgeschichten.
Ja, das hat mir auch wehgetan, ja. Also in Griechenland haben wir das unsinnige Gesetz mit den Spielen. Echt? Habe ich nicht immer hier. Schön. Ja, und ich muss es erklären. Ich muss das Gesetz rechtfertigen. Ja, nicht das Gesetz, nicht, aber das Gesetz geht als der Wille. Was da hier in der Stadt ist, hatte nicht mit Internet zu tun. Anfang Januar war in Griechenland ein großes Problem, ein wirklich riesiges Problem mit diesen privaten Casinos. Ja? Mit diesen Geräten, wo man wetten kann und man verliert unglaublich viel Geld. Und in vielen kleinen Städten Griechenlands waren diese private Spielcasinos haben zerstörerischen Konsequenzen gehabt für die Bürger. Und es wurde fast von, es war eine, man kann das nicht genau ausdrucken. Wochenlang hat sich Griechenland nur damit beschäftigt, was machen wir denn gegen diese Spielcasinos. Als das Problem wäre, ich habe gesagt, wenn die Jungs, die waren um die 55 Leute, ne, die Meieren, wenn die ihr eigenes Leben zerstören wollen, dann bitte lassen sie das. Die Leute, die in den Casinos ihr Geld spielen, okay. Und wir müssen nicht mit strafrechtlichen Maßnahmen hierher kommen. Und da hat sich ist der Gesetzgeber, der griechische Gesetzgeber fast gezwungen, so ein Gesetz zu erlassen. Es war nicht richtig, aber die Geschichte dahinter steckt, es hatte nichts mit Internet zu tun. Man wollte diese private Spielcasinos einfach zumachen. Der war der Grund ansonsten. Es war eine Dummheit, aber es war auch ein Zeichen dafür, wie die Medien, was für eine Rolle die Medien gespielt haben. Es waren ungefähr um 10 Uhr abends, eine sehr gute Zeit für griechische Verhältnisse, waren nur Diskussionen zu diesem Thema. Und wie furchtbar ist, dass die Leute solche Spiele spielen und so. Aber das ist Schnee von gestern. Okay?
Ja.
Ja, dann darf ich mich.
Ich darf Sie gleich aufs Podium bitten, weil jetzt eine kleine Ablaufplanänderung machen. Ich hatte ja ursprünglich gehofft, jetzt für die Abschlussdiskussion noch Herrn Hören zu kriegen. Herr Hören ist in der Richterverhandlung und hatte mir halt, habe ich heute Morgen auch schon gesagt, dass das Ganze ein bisschen wackelig ist. Er wollte sich melden, hat bislang das nicht getan. Anstelle einer Kaffeepause jetzt und dann noch einer Diskussion dachte ich, bitte ich jetzt einfach nochmal Herrn Summer, Jens Ohlich, Frau Fassilaki, Entschuldigung, aufs Podium, um vielleicht nochmal abschließend, wie gesagt, meine ursprüngliche Hoffnung war hier so ein bisschen die Verfassungsmäßigkeit dieser ganzen Angelegenheit zu erörtern. Ich hatte auch Herrn Hoffmann-Riem angesprochen, der sich allerdings am Telefon mir gegenüber dahingehend äußerte, dass er sich ungern den Spaß verderben lassen wollte, das Ganze beim Bundesverfassungsgericht abzuhandeln, weil wenn er sich jetzt zu der Angelegenheit äußern würde, dann könne man ihn wegen Befangenheit später ablehnen. Und das mochte er also nicht so recht riskieren. Ja, insofern entschuldige ich, dass ich jetzt hier keine hochjuristische Verfassungsrechtler hinschleppen konnte, aber sofern mir Herr Sommer jetzt nicht wegläuft, können wir vielleicht noch abschließend ein paar Minuten darüber diskutieren, wie wir uns das eigentlich vorstellen und vielleicht auch nochmal die eingehende Frage an Frau Fassilaki, ob überhaupt diese deutschen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Äußerungsrechte, so verständlich sie historisch auch immer sein magen, sozusagen heutzutage und im Internetzeitalter noch den richtigen Sinn machen. Ob sie also zielführend sind. Ja, ich dachte, wir setzen uns dahin. Weil dann können wir euch noch einen Kaffee mit auf den Weg geben. Und alternativ Eindrücke aus dem Publikum sammeln. Wäre vielleicht auch eine alternative Methode. Wir sammeln jetzt erstmal Eindrücke aus dem Publikum, wie man mit diesem Vorhaben des Herrn Rüssow und seinen zugrunde liegenden Fragestellungen umgeht. Dann warten wir kurz, bis dieser Apparat hochgefahren ist. Vertreterin der Bezirksregierung, die unsere Veranstaltung durch lautes Türen stoßen.
Eins, Test, 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 Test.
Ja, die Dame war von der Bezirksregierung.
Da muss er da sein. 3, 3, 3, der Habwirt. 3, 3, 3. So.
Einschalten hilft auch an die.
In den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln wird. Ich wiederhole gerne nochmal meine Frage. Ein Ausblick, was morgen stattfindet in Düsseldorf, ihr werdet da sicherlich sehr gut informiert sein, dass man mal hört, was da ist, wo man dann vielleicht auch ein bisschen sich darauf konzentriert in der Pressemedienlandschaft, was man so hört. Und wie ihr vielleicht so die nächsten drei Jahre, also einen mittelfristigen Ausblick, was könnte uns blühen, in Anführungszeichen?
Versuchen, aus meiner Sichtweise darzustellen. Also der morgige Tag findet ja, ich sag mal, unter verschiedenen Vorzeichen statt. Zum einen, wir haben irgendwie nächste Woche Wahl und unsere Befürchtung war ja auch ein bisschen, dass man mit der etwas allzu leichten populistischen Methode wir tun endlich, was sozusagen da vorgeht. Und auch habe ich natürlich die Befürchtung, dass ich prominente Vertreter jüdischer Gemeinden und Ähnliches möglicherweise davor einen Karren sparen lassen, mit einer etwas zu kurzfristigen Sichtweise auf ein Problem. Und weiß ich nicht direkt, wie das morgen ablaufen wird. Es hat ja auch in der Vergangenheit bei Sperrungen beispielsweise eben des Herrn Laug in, ich glaube, Kanada oder was, hatte er mal eine Website, da wurde ja mal Netcom, ein ganzer Provider, die IP-Nummer gesperrt und da war lustigerweise auch die lokale jüdische Gemeinde von betroffen, die dann eben auch nicht mehr abrufbar war. Das heißt, es hat da schon auch Berührungspunkte anderer Art gegeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das morgen zumindest wenn die Kalkulation von Herrn Büssow aufgeht und die wird sicherlich daran bestehen, sehr abscheuliche Dinge zu zeigen und dann sehr eindeutige Worte zu sagen, wie schlimm das alles ist und dass man die Gesellschaft auch vor beschützen muss, da sein Projekt sozusagen vorzustellen. Und was ich daran, damit gebe ich vielleicht die Frage auch mal weiter an Herrn Sommer, was daran natürlich problematisch ist aus unserer Sichtweise, ist, dass wenn die betroffenen Provider, wenn überhaupt sie sich öffentlich äußern, nur auf die Unzumutbarkeit aufgrund der hohen wirtschaftlichen Kosten oder was auch immer eingehen, dann ist das natürlich eine Diskussion, wo man sich, glaube ich, also wo sich die Provider sehr angreifbar machen, weil man dann einfach ähnlich wie bei der Terrorismusgesetzungsbekämpfungsdiskussion jetzt und dem Datenschutz, da stellt sich dann halt keiner gerne hin und sagt, Entschuldigung, es gibt hier noch Datenschutz, weil dann gilt man gleich als Unterstützer von Terroristen. Und ähnlich könnte man hier den ISPs dann natürlich, oder kann Herr Büssow den relativ populistischen Vorwurf machen, dass man ja hier aus Kostengründen eben gesellschaftliche Verantwortung nicht wahrnimmt. Und deswegen ist ja, sag mal, unsere Hoffnung auch, dass wir vielleicht den ECO und vielleicht auch die Provider dazu bekommen, sich auch mal etwas stärker zu dem äußern, worum es hier eigentlich geht. Und das sind eben die Grundrechte und auch die Informationsfreiheit, die wir ja eigentlich glauben, hier wahrnehmen zu können. Vielleicht übergebe ich das damit Ihnen mal.
Ja, ich übernehme es dann auch. Also ich glaube, dass die Veranstaltung morgen einen sehr populistischen Charakter haben wird. Da wird morgen aus allen Kanonen geschossen, um das Thema so darzustellen, dass man eigentlich gar nicht anders kann als dagegen sein. Ist im Prinzip auch nichts gegen einzuwenden. Ich glaube nicht, dass man ins Detail gehen wird und dass man sich zu sehr auf den Provider an sich kaprizieren wird, weil dann so eine Situation eintritt, wo die Mehrzahl der Beteiligten nicht mehr mitreden kann. Also man wird es auf einem relativ seichten Niveau halten, ohne da ins Detail gehen. Zu der Frage, was wir in unserer Kommunikationspolitikstrategie aufgreifen müssen. Wir haben in der Tat am Anfang technisch argumentiert, weil wir nach wie vor glauben, dass Technik ein wichtiger Faktor dabei ist. Dann haben wir natürlich auch wirtschaftlich argumentiert und ich sehe zunehmend, dass wir mit diesen Argumenten nicht mehr Platz greifen können. Das heißt, durch den Jugendmedienschutzstaatsvertrag bekommen wir immer mehr eine andere Dimension in diese Thematik hinein. Und wie ich schon eben in meinem Referat gesagt habe, es gibt einen sehr schönen Artikel von Herrn Hoffmann-Riem, wo ganz klar dargelegt wird, am Anfang war der Staat der Zensor, die Kirche der Zensor, dann der Staat und in Zukunft werden es die Provider sein. Dieses Bild ist vielleicht im Augenblick noch nicht für jeden klar, aber wenn man sich die Entwicklung nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern betrachtet, ist das Thema der Konvergenz, also dieses Zusammenwachsen von Telekommunikation, Informationstechnologie und den Medien unaufhaltbar. Und man muss einfach jetzt sehen, dass im Augenblick die Medien gegenüber der Telekommunikation eine größere wirtschaftliche Macht, eine größere öffentliche Macht haben. Und da denke ich, sind die Telekommunikationsunternehmen einmal, weil sie alle keine Gewinne machen und auch als Wirtschaftsfaktor nicht mehr so hoch stehen, in den öffentlichen Meinungen der Politiker und damit auch in der Rechtsgestaltung im Hintertreffen. Und ich glaube, dass Deutschland also durchaus ein Vorreiter sein wird, wenn es um die Regulierung in Zukunft gehen wird, weil wir halt so ein ausgeprägtes Gewaltenteilungssystem haben zwischen Bund und Ländern. Und diese Modelle, glaube ich, werden auch in anderen Ländern Platz greifen. Und meine Vision ist, wie gesagt, in 10 Jahren Internet aus der Höhe zu. Da können Sie dann nur noch die Empfehlungen lesen, wo Sie hinklicken dürfen. Ansonsten befinden Sie sich irgendwo in einem freien Raum, in Anführungsstrichen. Aber auch da wird man zunehmend Probleme bekommen, denn wenn wir davon ausgehen, dass Copyright-Verletzungen, ähnlich wie jetzt diese Sperrverfügung, mit irgendwelchen Maßnahmen geahndet werden können, dann wird es auch kein Mensch mehr wagen, fröhlich seine Webseite zu produzieren, weil hinter jeder Webseite könnte ein juristisches Risiko liegen. Und das kann sich der kleine einzelne Anbieter wahrscheinlich nicht leisten, sodass ich denke, dass das immer mehr in eine wirtschaftliche Hand geraten wird und da sind dann die Inhalte garantiert ohne Fremdrechte und garantiert risikoreich, aber ob sie dann informativ sind, das wage ich zu bezweifeln.
Nochmal auf einen Punkt angehen, der in der Frage anklingt, so Ausblick auf die nächsten 3 Jahre ist natürlich fast unmöglich, gerade irgendwie im Internetbereich. Allerdings denke ich schon, dass wir jetzt in dieser Situation eine Debatte führen, die auch für die Zukunft prägend sein wird. Das heißt, wir diskutieren jetzt einen Punkt, der über die Zukunft des gesamten Internets in Deutschland dann entscheidend wird. So eine Situation ist nicht neu, das hatten wir in Deutschland schon mal. Da ging es um die Frage der Kryptographie und der Verbot von Kryptographie. Und diese Debatte ist gewonnen worden, auch durch Zusammenspiel von Bürgerrechtsorganisationen und der Wirtschaft, dass halt aus beiden Richtungen Argumente kamen, wirtschaftlicher Art, es ist nicht machbar und es ist auch ethisch nicht machbar. Das heißt, was wir jetzt führen, ist wirklich die ganz große Debatte um Informationsfreiheit und Zensur. Und an dieser Debatte können Journalisten, die jetzt hier im Raum sind, wirklich dann auch bildend mitarbeiten und können die Weichen stellen praktisch für das zukünftige Internet, ob es denn zensiert werden soll oder nicht. Im moralischen Sinne jetzt mal gesprochen, nicht juristisch oder wirtschaftlich.
Weil er sagt, die wirtschaftliche Begründung wird nicht mehr so ziehen und die ethische Seite wird einfach dadurch ausgehebelt, dass es gegen Nazis geht. Also wo ist da der Mittelweg?
Es ist eine Herausforderung, aber ich denke, wir haben auch schon irgendwie Argumente auf unserer Seite. Andi, du wolltest auch noch was dazu sagen?
Naja, also ich denke, das wirtschaftliche Argument, was hier im Raum steht, ist vielleicht ein bisschen komplexer als der bisschen Aufwand, irgendetwas zu filtern. Darum kann es nicht gehen. Worum es hier ja geht, ist, dass eigentlich hier sozusagen eine globale Informations- und Kommunikationsatmosphäre, die nun mal gerade darauf aufbaut, dass jeder daran teilnimmt, ein Sender sein kann, auch wenn er vielleicht sich nicht an ethische, moralische oder gesetzliche Bestimmungen von anderen Ländern hält, in denen das abrufbar wäre. Bloß, ähnlich wie wir hier in Deutschland nicht unsere Informationsfreiheitsäußerungsrechte zumindest bislang nicht einschränken, weil die chinesische oder die arabische oder was für eine Regierung auch immer Empfindlichkeiten hat, können wir das ja eigentlich von anderen erwarten. Und insofern, für mich steht im Grunde genommen im Raum, dass man hier auch politisch klar machen muss, dass diese Methodik der Filterung und des Ausblendens, so gut das auch sein mag, und man kann Herrn Büssow, vielleicht auch einigen seiner Leute, die ja da einlädt, man kann die nicht einfach nur vorwerfen, die würden da irgendwie Zensur betreiben, sondern die glauben ja teilweise möglicherweise tatsächlich, sie würden die Gesellschaft und oder Jugendliche davor beschützen, also gefährlichem Irrsinn nachzulaufen, der sich unzweifellos auf diesen Webseiten befindet. Bloß muss man eben, denke ich, hier ein bisschen mehr darauf hinwirken, was das eigentlich bedeutet. Und schön wäre es natürlich, wenn man die Internet-Service-Provider auch ein bisschen wahrnehmen würde als diejenigen, die eben nicht nur Bandbreite verkaufen, sondern die auch sich der Tatsache bewusst sind, dass die eigentliche Kraft dieses Mediums auch daran liegt, dass da eben jeder aktiv reingehen kann, auch wenn das heißt, dass man sich eben aktiv auch mit Dingen auseinandersetzen muss, die einem vielleicht nicht gefallen. So ist das nun mal in der Welt, in der sich jeder äußern kann. Aber wir müssen jetzt hier nicht so ein Zweigespräch machen, aber natürlich sollen Sie dazu noch was sagen.
Ja. Es ist noch zu wenig Urlaub, zu viel Urlaub, stimme noch nicht an. Also es gibt noch einen Aspekt, der die Provider so ein bisschen in den Zwiespalt bringt. Nämlich ist es auf der einen Seite, ich nenne es mal Servicequalität, und das andere die Informationsfreiheit. Also nehmen wir mal das leidige Thema Spamming. Jeder ist genervt von dem Müll, den er da bekommt. Und es gibt durchaus technische Möglichkeiten, was gegen diesen Müll zu tun. Nur, was machen wir damit? Wir filtern das, wir sperren das. Das heißt, wenn also die Provider in dieser Richtung aktiv werden, laufen sie gleich Gefahr, dass das, was hier an Servicequalität zur Verfügung gestellt wird, so ausgelegt wird, ja, das kann man dann auch gegen rechtswidrige Inhalte in anderen Bereichen nutzen. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir uns gerade schwer tun mit einem Zert, wo wir halt wirklich so ein IP-Zert gerne aufbauen würden, um uns vor Viren und sonstigen Dingen zu schützen. Nur haben wir dann gleich das Problem, dass uns der Verfassungsschutz zur Seite steht und sagt, ja, das sind ja tolle Sachen, die man auch für die allgemeine Überwachung nehmen könnte. Und da denke ich, da wird irgendwann wird mal so der Tropfen einer zu viel sein und dann läuft das Fass über. Das heißt also, die technischen Möglichkeiten entwickeln sich genauso weiter wie ja auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und irgendwann wird das zusammenfließen müssen.
Ja, haben sie sich begeben und haben auch irgendwie festgestellt, dass dann an den Hochschulen Möglichkeiten geschaffen werden sollen für Leute, die jetzt aus wissenschaftlichen Gründen da Interesse dran haben, trotzdem irgendwie auf diese Seiten zu surfen. Das passiert natürlich in der Praxis nicht.
Zeitlich und räumlich begrenzt heißt es wörtlich. Ich wollte noch was anmerken. Ich denke, es wird langsam Zeit, die Gesamtproblematik mehr globaler zu diskutieren und versuchen, aus diesem kleinen technischen Zirkel noch mehr rauszukommen und in die gesellschaftspolitische Debatte einzusteigen. Weil nur da können wir gewinnen, egal wie Mediendienste, Staatsvertrag und Teledienstegesetz ausgelegt werden. Die Gesetze kann man ändern. Was man aber nicht ändern kann, ist den Wille, zu sagen, wir wollen das so oder so machen. Und da, denke ich, sollte langfristig angesetzt werden, weil das ist sonst nicht wirklich fruchtbar.
Aber wenn man so vorgeht, dann muss man ja sich wirklich in die Realität eines Innenministers versetzen. Und ich meine, das Problem, was wir an der Stelle doch haben, wenn man in diesen ganzen Anhörungen da sitzt, ist doch, da sitzt beispielsweise ein Herr Schilly, dem seine Rolle ist, nun mal das Sicherheitsgefühl des Bürgers zu adressieren. Er stammt nun mal aus der Zeit des Röhrenradios. Und für ihn, wir hatten ja die Diskussion mit ihm anlässlich seiner Idee, amerikanische Server vom Netz zu schießen, wenn sie eben Nazi-Propaganda verbreiten. Er ist da überzeugt davon, dass er die Gesellschaft davor schützt und das Sicherheitsgefühl des Bürgers ganz erheblich dem zuträglich ist, wenn er also ganz entschieden gegen Nazi-Webserver angeht. Und es ist ja sozusagen aus seiner, wie gesagt, Mediensichtweise ist das Ganze vielleicht sogar verständlich. Bloß befürchte ich dann, wenn man so das angeht, ich meine, wir haben da einen Generationskonflikt, kann man sagen, aber dann müssen wir halt tatsächlich die gesamte politische Kaste einmal ich sage jetzt nicht Umerziehungslage, also den müssen wir ihn sie ein bisschen davon überzeugen, dass das Internet eben anders funktioniert. Und also das ist dann natürlich ein langer und ich befürchte, dann wird es auch eher ein stolperiger Weg. Aber wahrscheinlich ist es ganz kurz realistisch, weil ich kann mich jetzt nicht ganz anschließen, also jetzt alles auf diese eine Karte zu setzen in der jetzigen Situation. Im Grunde genommen heißt das Ganze hier zunächst einmal für mich, und das hätte ich gerne Herrn Hören gefragt, zugespitzt die Frage, ergibt sich aus der Einschränkung der Meinungsfreiheitsrechte, die wir in der Bundesrepublik haben, ergibt sich da wirklich auch ein Empfangsverbot. Und das ist für mich eigentlich, also nach meinem Verständnis kann das irgendwie nicht sein, weil da steht auch, eine Zensur findet nicht statt. Auf der anderen Seite haben wir die juristische Situation da nun schon, zumindest seit ich geboren bin, gibt es die, dass es eben bestimmte, diese Paragraphen, die Frau Fasilaki erwähnt hatte, die, ich glaube, 163 da hinten oder 180 oder was es da waren, die ganzen Gesetze, dass man hier eben nicht zu Rassenhass aufrufen darf. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Gesetze unbedingt abschaffen will. Aber also ich glaube, das ist für mich so ein bisschen die Kernfrage. Ist hier wirklich ein Empfangsverbot?
Natürlich, die Informationsfreiheit hat einen anderen Stellenwert als die Meinungsfreiheit. Siehe Leipziger Volkszeitungsurteil, ich weiß nicht, ob du das kennst, da wurde ganz klar gesagt, man darf auch Sachen, die hier zwar nicht verbreitet werden dürfen, darf man aber quasi empfangen, also man darf sie sich zuschicken lassen per Post. Das steht da eindeutig drin. Aber zu der politischen Diskussion nochmal, ich denke, genau das ist das Problem. Die Freaks auf der einen Seite und die Politiker auf der anderen Seite, die können nicht miteinander reden und daran muss gearbeitet werden. Da braucht man natürlich die Öffentlichkeit dazu, die Presse, das ist klar. Wir hatten am Wochenende
Wochenende ein Seminar bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, da ging es auch genau um das Thema. Und ich denke, daran muss man arbeiten, dass hier eine bessere Kommunikation stattfindet, dass beide Seiten aufeinander zugehen, nicht nur sagen, okay, ihr da oben, ihr seid blöd, ihr versteht einfach nicht die Sachen. Genauso verstehen wir vielleicht nicht die Sachen von denen. Also ich denke, da sollte auf jeden Fall deutlich mehr in die Richtung getan werden.
Ich denke, ich meine, das ist sicherlich ein Punkt, so der lange Weg durch die Institution, richtigerweise ist ja auch hier und da schon beschritten, aber ich will sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit machen wir jetzt hier vielleicht noch nicht. Na gut, dann machen wir noch eine Runde Publikum und dann eine Runde hier oben, aber dann sammeln wir jetzt nochmal Publikum und dann lassen wir das vielleicht erstmal im Raum stehen, was wir hier heute so für unseren gewählt haben.
Ja, mich würde mal interessieren, wie uns denn das Ausland so sieht. Sieht die das jetzt als Test- und Präsidentsfall oder lacht das Ausland über Deutschland in dem Fall? Oder wie sehen die anderen das eigentlich so in Europa oder auch Asien, Amerika? Gibt ja noch andere Länder.
Ich habe noch eine etwas konkretere Frage, ohne diese gesellschaftliche Diskussion, an Herrn Summer als Vertreter von ECO. Und an Frau Wasilewski, als Rechtsanwältin. Es geht in den letzten Tagen, ist bekannt geworden, gerade in diesem QSC-Fall, dass die Zugriffe aus dem QSC-Netz umgeleitet werden auf die Seiten der Bezirksregierung und dass die Bezirksregierung dadurch natürlich sowohl durch die Logfiles des Webservers Informationen über den Benutzer hat, wer eigentlich versucht hat, auf die Seiten zuzugreifen. Hinzu kommt erschwerend, dass die Bezirksregierung Session-Cookies setzt, also dass über solche Identifikations-Cookies auch nochmal nachträglich weitere Nutzungsprofile dieser Seite verraten werden können, preisgemacht werden können. Ich wollte einerseits an die Industrie, an den Industrievertreter mal fragen, ist da schon darüber diskutiert worden, wie man damit umgeht auf Zugriffe und ob es da ein Bewusstsein gibt, den Nutzer auch von Verrat an die Regierung irgendwie zu schützen und B, an die Juristin, inwieweit solche Zugriffe weiterverwendet werden können bei anderen Strafverfolgungsbehörden, Verfassungsschutz oder wem auch immer.
Ja, und zu dem Thema QS, also Entschuldigung. Ja,
Handteam, wer noch was sagen will.
Also ich habe zur Auslandsbeteiligung oder wie das Ausland uns sieht, relativ aktuelle Daten. Ich habe am Freitag was auf eine internationale Mailingliste zu dieser Sache gepostet und da einige Replies bekommen. Und die waren überwiegend so, gut so, schon viel besser als in Amerika. Wir Amerikaner versuchen auf der Anbieterseite das zuzumachen, die Recording Association of America und so weiter. Also wir versuchen die Server runterzufahren, abzuklemmen. Die versuchen die Browser abzuklemmen, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Bei uns ist es noch viel schlimmer. Das waren die Antworten, die ich bekommen habe.
Noch wer was?
Ja, ich wollte nur kurz was ergänzen, weil es angesprochen wurde, die verfassungsrechtlichen Fragen. Zensur ist hier in dem konkreten Fall, steht gar nicht im Raum. Das wäre es nur mit Blick, aber das wird meines Erachtens nicht diskutiert, auf neue Inhalte auf den Seiten, weil Zensur im verfassungsrechtlichen Sinne ist nur die Unterbindung von, die Vorkontrolle von neuen Inhalten. Das Verbieten des Verbreitens schon veröffentlichter Inhalte ist keine Zensur im verfassungsrechtlichen Sinne. Was die Informationsfreiheit angeht, da stimmt völlig die Aussage, dass das Verbot einer Meinungsäußerung nicht dazu führt, dass die verfassungsrechtliche Bewertung unter dem Blickpunkt der Informationsfreiheit gleich identisch ausfallen muss. Es besteht allerdings die Möglichkeit, natürlich, genau wie bei der Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit einzuschränken. Das heißt nur, dass man darf das Leipziger Volkszeitungsurteil nicht so verstehen, dass ich einen zwingenden verfassungsrechtlichen und nicht einschränkbaren Anspruch hätte, strafrechtlich untersagte Informationen zu beziehen. Das kann mir durchaus untersagt werden, nur musste natürlich meine Informationsfreiheit in die Abwägung einbezogen werden. Das war das, was das Verfassungsgericht gerügt hatte. Nur das nur zur Klarstellung, nicht, dass hier geglaubt wird, man könnte, Herr Mannhaber, einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf strafrechtliche untersagte Meinungsäußerung. So.
Eine Frage zu der Sache. Hier haben wir ja strafrechtlich relevante Inhalte, also Volksverhetzen oder Ähnliches. Könnte es etwas globaler gesehen passieren, dass, wenn wir jetzt Tabakwerbung verbieten, Alkoholwerbung verbieten, es irgendwann Ad-Banner aus Amerika ausgeblendet werden müssten? War nur einfach die Sache, könnte uns dasselbe Problem nochmal von der anderen Seite aus treffen?
Ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier noch die Abschlussrunde und fangen ruhig mit Herrn Sommer an.
Ja, Thema QSC, das, was Sie eben mitgeteilt haben, ist mir nicht bekannt. Habe ich noch nicht so mitbekommen, dass da irgendetwas umgeleitet wird. Ansonsten denke ich, ist das Problem, das Sie angesprochen haben mit dem Begriff Data Retention, und wie arbeiten wir mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen zu sehen? Und da sehe ich eigentlich derzeit, dass die deutsche Providerschaft eher zu viel als zu wenig Daten speichert. Aber dass man aktiv Dinge herausgibt, ist mir nicht bekannt.
Ich glaube, die Frage könnte man auch dahingehend präzisieren, ob dann die Provider, ich bin jetzt nicht sicher, werden sie in der Sperrverfügung tatsächlich aufgefordert, auf die IP-Nummer der Bezirksregierung zu verweisen, oder wäre es nicht auch denkbar, dass die Provider auf eine eigene Website, wo steht, die, das von ihnen gewählte oder gesuchte Informationsangebot ist aufgrund einer Verfügung der und so weiter und fort, bei Beschwerden wenden sie sich an in uns. Und damit wäre ja die Gefahr zumindest gebannt, dass ausgerechnet der Externe ja hier möglicherweise nicht mal juristisch auf eindeutiger Rechtsgrundlage agierende Betreiber der Sperrverfügung auch noch die Daten derjenigen bekommt, die hier also letztendlich bestraft werden. Und das sind ja die Benutzer, die sich aus welchen Gründen auch immer, das können ja wie gesagt auch wissenschaftliche Gründe sein, mit etwaigen Inhalten beschäftigen. Mhm. Also das ist ja auch eine Frage, ob Sie als Verband nicht Ihre Provider wenigstens sozusagen dahingehend auf die einwirken können, dass den Benutzern gegenüber eine Transparenz über das Geschehen herrscht und nicht einfach nur ein kaputtes DNS. Hm. Das können Sie ja vielleicht als Anregung mit auf den Weg nehmen oder wie auch immer. Ja. Form vielleicht besser tun als.
Ja, natürlich erstmal die Kunden informieren, zum Beispiel.
Gut, Frau Fassilaki, vielleicht können Sie noch was sagen zu der aufgestellten Frage der A, wie man das im Ausland sieht, und B, vielleicht haben Sie auch noch einen Hinweis zur datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Problematik.
Auslandsregelung. Welche von allen?
Sind ja auch ein bisschen unterwegs.
Ja. Nein, ich meine, in welchem Bereich? Es in den mehreren Ländern natürlich ist, oder in allen Ländern ist die Pornografie zum Beispiel, es ist verboten. In vielen Ländern die ganze Geschichte mit Nazis gut und so, mit Nazi-Objekten, werden auch die Verbreitung solche Inhalte werden auch unter Strafe gestellt. Von daher, viele, viele Länder versuchen, solche Inhalte innerhalb ihres Landes, die Verbreitung solcher Inhalte innerhalb ihres Landes zu verhindern. Ja, theoretisch. In der Praxis läuft natürlich nicht, das ist doch klar. Das ist nicht der Fall, wie wir wissen in den USA. Sie schreiben sehr groß Meinungsfreiheit. Natürlich, der Witz ist jetzt, dass nach dem 11. September diese Meinungsfreiheit ist ein bisschen zurückgegangen.
werden wir sehen. Vielleicht könnte die Bezirksregierung mit der USA jetzt zu einem Nenner kommen. Das wäre eine interessante Entwicklung, finde ich. Es ist nicht einfach, die zu vergleichen. Jedes Land hat seine eigene Kultur, und das ist natürlich entsprechend sind die Regelungen. Aber das spielt am Endeffekt keine Rolle. Das ist jetzt nicht das, ist nicht das Thema, wie jedes Land das sieht. Es geht darum, wie jedes Land gegen diese rechtswidrigen Inhalte vorgeht. Und bis jetzt habe ich das Beispiel von Frankreich und von Deutschland, dass sie so brutal rangehen. Bis jetzt. Vielleicht haben wir noch, weiß ich nicht. Wichtige Frage, die Frage der Cookies und ob die Sachen bei einem Strafverfolgungsverfahren verwendet werden können. Wenn man davon ausgehen kann, dass diese Cookies rechtswidrig gesammelt worden sind, dann können sie nirgendwann für kein Strafverfahren verwendet werden. Das sind rechtswidrig gesammelte Beweise und die werden nicht verwendet vor einem Strafgericht. Ja, wie sieht es aus jetzt mit Ihrer Frage? Könnte Amerika uns für Deutschland Anbieter dazu zwingen, bestimmte Werbungen nicht zu zeigen im Internet? Ja, das ist umgekehrt, genau.
Es gibt beide Richtungen. Hier jetzt die Frage, ob wir amerikanische Adblocker sperren müssen.
Das hat Bayern versucht. Bei diesem CompuServe-Fall. Sie haben versucht, den Server zu sperren. In Amerika. Und weil das nicht funktioniert hat, haben den Geschäftsführer von CompuServe hier geschnappt. Also funktioniert nicht sogar. Und aber natürlich, Ihre Frage hat einen sehr wichtigen, bedeutend sehr wichtigen Punkt. Solche Probleme können wir nur international und natürlich auf einer anderen Basis lösen. Verfolgung überhaupt und mit rechtlichen Konflikten auf internationaler Ebene kommen wir nicht weiter, weil jedes Land hat seine eigene Gesetzgebung zu. Was kommen sollte, vielleicht haben wir eine Chance, das zu erreichen, ist auf internationaler Ebene so eine Convention, zum Beispiel der Europarat bereitet etwas vor, ich bin nicht dafür, die ist sehr schlecht für den Datenschutz, hat kaum gute Ansätze drin, aber es ist die einzige Chance, die wir haben, irgendwie weiterzukommen, ist die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich. Ansonsten, egal was wir machen, werden wir immer Schwierigkeiten kriegen. Und dann eine letzte Antwort in Bezug auf was der Kollege gesagt hat, große Diskussionen und große Kämpfe und so, es wird nicht funktionieren. Man muss wirklich die Leute, die jetzt Richter sind oder Politiker und so, erziehen. Man müssen wir ihnen die Chance geben, diese Probleme zu sehen und sie kennenzulernen. Nur mit kleinen Kämpfen werden wir gewinnen. Mit großen Sprüchen und mit großen Demonstrationen und sowas funktioniert nicht. Schritt bei Schritt werden wir etwas erreichen können. Ansonsten werden wir nur Krach haben, aber Ergebnisse werden wir nicht bekommen.
Ja, gut. Ich meine, im Grunde möchte ich die Veranstaltung damit beschließen. Ich möchte vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, weil wir haben hier mal viel über rechtsradikale Inhalte geredet und zumindest, wenn ich so ein bisschen das, was ich bin ja im Moment viel in Amerika im ICAN-Kontext und die derzeitige geistige Verfassung, in der sich diese Nation befindet, da muss, glaube ich, nur mal jemand auf die Idee kommen, entsprechende Al-Qaida oder was auch immer, religiöse Extremisten als Opfer möglicherweise von Filteraktionen zu nennen. Und dann ist das mit dem amerikanischen Verfassungsgrundsatz möglicherweise auch ganz bald geregelt. Jetzt nicht der Form, in der ich es wünsche. Aber die Befürchtung, die ich natürlich insbesondere mit diesem ganzen Projekt lege, ist ja, dass im Grunde genommen hier mit etwas angefangen wird, wo die meisten von uns noch relativ schnell zustimmen können, dass wir das nicht unbedingt am Bildschirm sehen wollen, nämlich mit menschenfeindlichen Materialien rassistischer Natur und sonst was von diesen Nazi-Leuten. Als nächstes denke ich mir aber, kommen dann natürlich auch die linksradikalen Gruppierungen, dann kommen die sogenannten religiösen Extremisten und dann kommen die, die wir vielleicht gestern noch Freiheitskämpfer genannt haben und heute Terroristen nennen. Die Frage ist ja dann letztendlich, wer kontrolliert das? Und ich meine, wenn ich mal so einen Ausblick machen darf, die Frage auch, wie geht es die nächsten Jahre weiter? Ich meine, Herr Orwell hat das ja mit dem Informationsministerium entsprechend schon formuliert. Die Frage der Geschichtsschreibung steht dann auch irgendwann im Raum. Und letztendlich ist ja die Frage, wenn wir tatsächlich irgendeine Institution hier einführen, der wir sozusagen zubilligen, die Informationssphäre zu kontrollieren, stellt sich ja die Frage, wer kann das dann noch kontrollieren? Also ganz egal, wie demokratisch legitimiert eine solche Institution auch zunächst einmal sein mag, denke ich, ist die Gefahr, die da im Raum steht, doch deutlich absehbar. Ja, das war es vielleicht, was mir noch auf der Zunge brannte. Ansonsten haben wir jetzt draußen noch, ich weiß nicht, ob noch Kuchen da ist, aber noch ein bisschen Kaffee, müssten diesen Raum eigentlich vor 15 Minuten geräumt haben. Und ja, ich hoffe, dass wir hier mit der Veranstaltung ein paar Anregungen vermitteln konnten, das Thema weiter kritisch zu verfolgen. Dankeschön. Okay.